Studio 1. Das schöne Wohnzimmer. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Ganz genau so sieht es aus und ich freue mich jetzt sehr auf zwei Herren hier auf unserer Wohnzimmercouch, zwei absolute Meister ihres Faches. Ihre Namen stehen für richtig gute Geschichten und für außergewöhnliche, unvergessliche Stimmen. Der eine ist preisgekrönter Schriftsteller und Wortregisseur. Mit seinem Sörensen hat er uns den, ich glaube, liebenswertesten Kommissar der wenigstens norddeutschen Krimilandschaft geschenkt. Der andere ist Berliner Allround. Schauspieler und Sprecher, bestens bekannt auch aus Film und Fernsehen, zum Beispiel in Rollen wie dem Hacker David in 23 oder auch in der Netflix-Serie Cleo. Nicht nur das, eine andere ganz große Spezialität sind bei ihm Hörspiel und Hörbuch. Ein ganz herzliches Willkommen und viel Lärm bitte für Sven Stricker und Fabian Busch. Wie schön. Guck mal, hier gibt's so Mikros. Genau. Also, ich muss ja erstmal sagen, ich bin total beeindruckt, dass ihr überhaupt konntet. Also, ich habe euch gefragt und ihr habt beide sofort, ohne zu zögern, ohne nach Gage zu fragen, ohne wenn und aber. Eben nicht. Aber es gibt gleich was zu gewinnen. Ja, okay. Ihr habt sofort zugesagt und ich frage mich so ein bisschen, seid ihr nicht gerade in diesem Omni-Universell-Stress wie alle anderen? Wo kommt ihr jetzt gerade her, ihr zwei?
Ich komme tatsächlich aus dem Tonstudio, wo ich das neue Sörensen-Hörbuch aufgenommen habe, das irgendwie im Februar erscheint. Toll, dass ich gleich Werbung machen kann nach 2 Sekunden. Insofern ist das wahr. Das hat irgendwie super gut gepasst, weil wir das natürlich auch in Berlin aufnehmen. Und der Weg war nicht weit. Aber ich hätte ihn auch nicht gescheut, wenn er weiter gewesen wäre.
Ach, das ehrt zutiefst. Ja. Fabian, wo kommst du her?
Ich komme von zu Hause tatsächlich. Beziehungsweise ich war gerade noch im House of Sweets. Und habe versucht, Süßigkeiten zu kaufen, aber ist gescheitert. Ich habe mich gewundert tatsächlich, weil man wird ja immer eingeladen, wenn man irgendwas zu präsentieren hat, aber ich habe wirklich nichts zu präsentieren.
Stimmt doch gar nicht.
So da.
Du hast doch dich zu präsentieren.
Ja, gut.
Aber wir müssen vielleicht mal wirklich anfangen. Ihr beide, ihr zwei, kennt euch ja auch schon 1 bis 2 Jahre. Wo kennt ihr euch? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie lange ist das her? Könnt ihr das noch irgendwie rekonstruieren?
Also wenn ich mich nicht irre, haben wir uns 2009, glaube ich, in Hamburg kennengelernt bei einem Hörspiel, das der Russe aus Nizza oder der Russe von Nizza hieß. Da habe ich Regie geführt und Fabian hat die Hauptrolle gespielt. Und wir sind uns so auf die Nerven gegangen, dass wir uns seitdem nicht mehr aus den Augen lassen. Also seitdem haben wir sehr viel zusammen gemacht.
Ich hätte gedacht, das ist viel früher her.
Ich glaube auch. Ich habe das nämlich eisenhart nachrecherchiert.
90er Jahre, da war ich 12.
Stimmt. Ja, man kann, darf ich verraten, wie alt ihr seid? Nee, wir sind ungefähr alle so eine Liga.
Ich bin 50 geworden dieses Jahr.
Echt?
Ja.
Ich bin 5 Jahre älter.
Ich bin 4 Jahre
das
älter.
Das weiß ich. Man sieht es auch.
Bitte, gar nicht. Wir können uns vielleicht darauf einigen, dass wir alle in gewisser Weise so Radiogesichter haben, ne?
Ja, also du nicht, aber wir schon. Ja.
Vielleicht fangen wir wirklich echt nochmal ganz kurz an, also zu erzählen. Die Leute sollen euch ja kennenlernen, falls sie euch noch nicht kennen. Also Sven, du bist Jahrgang 70, bist irgendwie original schon aus Friesland, aber dann bist du in, ich glaube, Mülheim aufgewachsen oder ja so, ja. Ne, da. Und dann hast du studiert, auch weitestgehend im Pott, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
So richtig klassisch, Literaturwissenschaften und so die Wort, das Feine, das, die Philologie, wenn man so will.
Ja.
Und dann bist du sofort nach dem Studium angeheuert worden in Ravensburg im Allgäu bei Ravensburger.
Das klingt für mich erstmal viel besser, als es wirklich war.
Okay.
Aber erzähl ruhig weiter, es ist besser als die Wahrheit.
Also du hast sofort im Grunde Hörspiele machen dürfen.
Nein, es war schon so ähnlich. Also ich habe Literaturwissenschaft offiziell studiert. Aber eigentlich war ich nur eingeschrieben, ehrlich gesagt, und habe dann versucht, Musiker zu werden, was jämmerlich gescheitert ist. Aber das war egal, weil man konnte umsonst Bahn fahren mit dem Studium und so. Und nach 19 Semestern hatte ich ehrlich gesagt immer noch nicht mal die Zwischenprüfung geschafft. Also ich wäre auch heute noch Student, wenn mein damals größtes Hobby, nämlich Hörspiel, ich war so in der Theorie damals recht bewandert, weil mich das immer interessiert hat, wer ist denn das, der da mitmacht und was sind das jetzt für Leute und so. Wenn da nicht zufälligerweise dieser Ravensburger Verlag jemanden gesucht hätte, der sich für die um die Kinderhörspiele kümmert, die hatten nämlich auch gar keine Ahnung, genau wie ich. Und dann haben sie gesagt, okay, ihr Studium ist nicht abgeschlossen, aber würden sie das denn jetzt bald zu Ende machen, wenn wir ihnen das Volontariat nicht bieten? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Ja, ich bin fast fertig, habe ich gesagt. Und dann haben die gesagt, ja okay, dann können wir sie vielleicht vorher ausnahmsweise mal hier zu uns holen. Und durch diesen, weil die hatten echt Bedarf, das hat sich einfach außer mir niemand beworben für diesen Job. Und so war ich dann plötzlich Volontär bei Ravensburger, habe dann da das Kinderhörspielprogramm angefangen. Und das haben die dann sehr schnell wieder eingestampft. Und da hatte ich aber schon Kontakt, es lag nicht an mir. Also nicht nur. Aber hatte ich dann mittlerweile Kontakte nach Hamburg und habe mich dann getraut, nach Hamburg zu ziehen und dort mich als Hörspielregisseur selbstständig zu machen. So fing das an, das konnte ich auch nicht am Anfang, hat aber keiner gemerkt. Und dann konnte ich üben am Material und dann hat sich das ganz gut entwickelt und so kam das mit den Hörspielen.
Und Fabian, du bist eben so ein paar Jährchen jünger.
Ich war das Material.
Du warst das Material, du wurdest zum Material und du bist aber eben wirklich original Berliner, bist also in Ostberlin aufgewachsen und du hast widersprechende Infos über dich im Netz, was deine Eltern betrifft. Und zwar einerseits, oft heißt es, die waren Balletttänzer, andererseits heißt es, die waren irgendwie so Varieté-Tänzer. Da liegen ja Welten dazwischen. Bei Balletttänzern, da denke ich wirklich an High-End-Hochkultur. Und das andere, das klingt eher, ich hätte jetzt fast gesagt, nach fahrendem Volk. Das ist zu despektierlich, aber das ist irgendwie eine andere Farbe. Was war nun wie?
Ja, tatsächlich, meine Eltern werden jetzt gerade in diesem Moment schallend lachen wahrscheinlich, weil genau das haben sie sich, da haben sie sich mal beschwert, dass sie als Varieté-Tänzer bei Wikipedia aufgeführt werden. Meine Eltern waren tatsächlich Tänzer, haben sich da auch kennengelernt beim Ballett in der DDR. Und als ich dann irgendwann auf die Welt kam, war mein Vater am Metropoltheater Tänzer. Und meine Mutter hat dann, naja, man hört ja dann relativ schnell auf zu tanzen. Das ist ja wie bei Fußballern mit Mitte 30, hört es ja dann auch auf. Ne? Und meine Mutter war für mich da und mein Vater ist am Theater geblieben, hat auch eine Weile getanzt. Ich habe das immer wahnsinnig bewundert, da irgendwie meinen Vater auf der Bühne zu sehen. Und der ist dann in die Bühnenbildnerei gewechselt. Und da habe ich im Prinzip gefühlt einen großen Teil meiner Kindheit verbracht, in der Bühnenbildnerei meines Vaters. Und habe selber kleine Modelle gebaut und bin da sozusagen ja, im Theater groß geworden.
Und hast du auch irgendwie doch in gewisser Weise Lunte gerochen?
Naja, also ich wäre tatsächlich, wenn sich das nicht so ergeben hätte bei mir, nämlich dass meine Mutter mir eine Zeitungsannonce auf den Tisch legt und sagt, guck mal, die suchen Leute für einen Film. Weil ich habe mich schon so fürs Theater interessiert, für die Schauspielerei, war damals in einer sehr lustigen Hörspielgruppe, die hieß Tape Angels.
Oh, das ist fantastisch. Das
ruft und also ich hatte so Bock, ich war in so einer Puppenspieltruppe und so und ich wollte zum Theater und auch spielen und so. Und da hat meine Mutter mir eine Zeitungsannonce auf den Tisch gelegt, da haben sie junge Leute für den Film gesucht. Wolfgang Kohlhase, berühmter Drehbuchautor, hat sein Regiedebüt gegeben. 1992, der Film hieß Inge, April und Mai und da habe ich nach vielen Castingrunden dann tatsächlich eine kleine Rolle ergattert. Und dann ging das irgendwie wie von selbst.
Ja, und zwar wirklich ziemlich spektakulär, ne? Also dann kam auch relativ zügig eine Rolle bei Andreas Dresen, Ende der 90er Jahre schon. Und du hast dann auch gar nicht mehr groß überlegt, das noch auf einer Schauspielschule groß zu lernen oder so, weil es irgendwie von Anfang an von alleine lief?
Naja, doch. Also lustigerweise wurde mir tatsächlich von mehreren Leuten attestiert, dass es zwar gut und schön ist, aber ich muss dringend an meiner Stimme arbeiten. Und deshalb habe ich mich bei der Ernst Busch beworben und wollte da auch irgendwie hin, weil mein Cousin da auch war, Daniel Morgenroth, der irgendwie zu dem Zeitpunkt auch am DT viel gespielt hat. Und da wurde mir aber komplette Talentlosigkeit beschieden an der Ernst Busch. Und da habe ich das dann auch irgendwie gelassen und habe auch nie wirklich an meiner Stimme weiter gearbeitet und trotzdem habe ich es irgendwie.
So viele Vorlagen, die ich alle nicht verwandeln möchte gerade.
Ja. Ich gucke gerade so ein bisschen suchend in die Regie, aber unsere Mikros tun es, ne? Weitestgehend, ja. Also es ist so ein bisschen wackelig hier, keiner weiß ganz genau,
ja,
warum.
Meins hört man, glaube ich, hier gar nicht, oder doch?
Immer mal wieder, würde ich
immer
sagen.
Immer mal wieder?
Nee, aber es gibt
ich
so sag kleine
auch
Aussetzer.
Immer was.
Nee, was ich bei dir noch so interessant fand, wenn wir noch mal in die Wikipedia schauen, dass ja einer deiner ersten großen Preise erste bei Radio 1.
Das stimmt, das war der kam. Erste.
Das ja, war Hörspiel erste. Kino unterm Sternenhimmel.
Genau, ja, ja. Das war der, das war wirklich sehr hilfreich.
Toll.
Das war wirklich sehr hilfreich, weil man dadurch bei mehreren Leuten auf den Schirm gekommen ist. Und ich muss zugeben, ich kannte diesen Preis damals gar nicht. Ich weiß aber noch, dass mich dann Robert Skupin damals, der mit war Radio Chef, 1 Chef, das Chef? Ein oder andere zu tun hatte, anrief und sagte: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Hörspiel Kino Publikumspreis gewonnen. Und dann sag ich nur wohl etwas so, aha, reagiert. Und darauf war er gar nicht amüsiert. Also ich weiß noch, dass er das irgendwie, das ist ein sehr wichtiger Preis, hat er dann gesagt. Okay, sehr gerne, dankeschön. Und dann habe ich den bekommen und das hat wirklich, hat mir damals sehr geholfen, muss ich sagen.
Ja. Bei mir sind, darüber bin ich sehr, sehr froh, Sven Stricker und Fabian Busch. Nochmal einen ganz herzlichen Applaus. Ja, und wir haben gerade schon gehört, ihr kennt euch von der Arbeit am Mikrofon sehr gut. Also Fabian, du hast in, ich weiß nicht wie viel Hörspielen, Hörbüchern mitgespielt. Babylon Berlin zum Beispiel war eine deiner ganz großen letzten Produktionen. Ich habe mich da auch nochmal so quer durchgehört und ich weiß gar nicht genau, kannst du eigentlich definieren, für welches Profil du besonders häufig angefragt wirst, was das für Figuren sind?
Naja, man hat ja immer so ein bisschen die eigene Wahrnehmung ist ja, also wer kann schon seine Stimme hören, oder? Also das kennen Sie sicherlich auch, wenn man das findet man eigentlich immer eher furchtbar, deshalb kann man das so schwer einschätzen, aber scheinbar werde ich gerade für Hörbücher gerne für jugendliche Erzählstimmen gebucht, ja, also die irgendwie so Ich-Erzähler, die halt so, eigentlich genau das, was ich beim Film ja auch immer so jahrelang gespielt habe, dieses Coming-of-Age-Geschichten, die ich irgendwann auch mal ablegen wollte und es ja auch irgendwann geschafft habe, jetzt bin ich beim Hörbuch wieder genau da.
Witzig.
Aber,
du trägst den Bart ja wahrscheinlich auch nur, damit auch mal endlich anders besetzt wird.
Bringt halt beim Hörbuch eigentlich.
Beim Hörbuch ist es sehr wichtig, dass man damit Bart aufkommt. Ja, sehr gut.
Nee, das ist, aber das sind immer wirklich schöne Geschichten. Also das tatsächlich, ich will mich da gar nicht beklagen. Ich bin da sehr dankbar für. Das ist, das sind immer spannende Charaktere, die halt an so einem Punkt in ihrem Leben stehen und wo sich so viel verändert. Und ich mochte es halt als Schauspieler vor der Kamera irgendwann nicht mehr mit Mitte 20 irgendwie immer noch einen 17-Jährigen zu spielen, der verliebt aber in der Schule sitzt und sich meldet und auf die Nachbarin ihren Zettel zusteckt. Das war dann irgendwie, war ich dann gefühlt zu alt dafür. Aber jetzt mit dem Hörbuch, nö, da, das ist ja auch irgendwie nicht so greifbar. Also ein Ich-Erzähler jetzt zum Beispiel bei Demon Copperhead oder so, klar ist der 15, 16 oder so, aber das ist ja ein Buch für Erwachsene und das ist auch erwachsene Literatur und es hat nichts mit dem, also man ist da auf ganz anderen Wegen unterwegs.
Demon Copperhead müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz schildern, ist so eine Art David Copperfield-Version dieser Tage. Spielt in den USA, ist eine absolut deprimierende Geschichte, spielt im Grunde wirklich in der totalen Unterschicht, im Prekariat, in Trailerparks und ist haarsträubend, aber trotzdem blinkt immer so ein bisschen Hoffnung durch. Und ich finde auch überhaupt, als ich mich so ein bisschen durchgehört habe durch deine letzten Rollen, dass da ja auch immer oft, oder nicht immer, aber ganz häufig trotzdem nicht nur einfach der jugendliche Erzähler ist, sondern auch was extrem Doppelbödiges, was Gebrochenes. Also das ist ja auch eine ganz große Bandbreite, die du da abbildest. Und dahin zielt nämlich auch mein Spiel, das ich mit euch spielen werde.
Oh, oh, oh.
Oh, oh. Und erstmal muss ich hier den Preis auspacken, ne? Also den wenn Sie sich schon die ganze Zeit gefragt haben, warum riecht das hier in diesem Wohnzimmer so streng? Es geht Käse. Um diese Duftkerze.
So, Duftkäse.
Duftkäse.
Aber wer ist der Preis jetzt fürs Publikum oder ist
Nein.
der für uns?
Ihr spielt jetzt im Grunde ganz simpel gegeneinander. Und zwar habe ich drei Minischnipsel zurechtgelegt aus Produktionen, die ihr gemeinsam in die Welt gebracht habt.
Ach so.
Also Sven, du hast Regie geführt. Wir müssen mal denken, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte dieser Produktion hast du eigentlich hinter dir. Also du hast von, ich glaube, Felix Krull über Wallander, du hast unendlich viel gemacht.
Ja.
Aktuell
ja.
immer noch.
Wie bitte?
Aktuell ja immer noch. Also es hört
ja
auf.
Ja, das stimmt schon, aber ich bin jetzt ja auch schon alt. Da kann man ja schon ein bisschen was gemacht haben. Aber tatsächlich natürlich weit mehr Hörbücher als Hörspiele. Aber Hörspiele, wenn man mit mehreren Leuten und so aufnimmt, das macht natürlich noch mehr Spaß. Und das Fabian ja auch immer sehr, sehr gerne, wenn es irgendwie geht und wenn es irgendwie passt, nehme ich den immer sehr, sehr gerne dazu, den Herrn Busch, weil er einfach ein toller Typ ist.
Und genau
ja,
solche,
macht ja. macht wirklich richtig Spaß mit Sven. Das muss man jetzt mal,
ist das jetzt die Lobhudelei?
Das ist jetzt der Moment, wo ich dir einfach
ja,
mal sagen
muss. Ich wollte euch eigentlich Spaß noch fragen, aber ich dachte, das machen wir am Schluss, was ihr eigentlich aneinander schätzt. Und da
Achso,
ist
ja, dann
ja
haben
was
wir noch Zeit,
ich dachte,
überlegen.
Ganz am Schluss ja, könntet ihr euch weinend in den Armen liegen und dafür sorgen, dass dieser Abend irgendwie eine Runde einen Abschluss findet.
Also
aber jetzt wird erstmal knallhart gegeneinander gespielt.
Okay.
Wir hören jetzt also drei mini kleine Ausschnitte und wer zuerst sagt, Ich darf auflösen, was wir da hören.
Sachen, die wir zusammen gemacht
haben. Sachen, die ihr zusammen gemacht habt. Dich hört man sprechen. Oh, das werdet ihr gleich erleben. Okay. Und du hast Regie geführt und zwar geht das los mit diesem.
Na, sieh mal an, wenn man vom Teufel spricht.
Mississippi. Das ist Hände weg vom Mississippi.
Ich fand, das war ja, aber eher,
ich habe den gleichen Titel gesagt.
Ihr solltet ich sagen. Ihr seid beide disqualifiziert. So geht das.
Wir sind beide disqualifiert. Jetzt schon.
Verdammt, ich habe nur drei Schnipsel. Wer war denn eher? Ich lasse mal das Publikum abstimmen. Was sagt das Publikum? Wer war hier eher? Fabian Busch?
Ach,
wer
ist für
Fabian Busch?
Wer ist für Fabian Busch? Titel gesagt.
Wer ist für Sven Stricker?
Ich finde, es ist ein Unentschieden.
Also ich finde, das Publikum hat hier eindeutig...
Es hat gar keiner den Finger gehoben. Das ist eindeutig.
Nee, das ist eindeutig. Also ein Punkt. Geht an Fabian.
Ja, gut. Okay, vielen Dank.
Hände weg von Mississippi, Cornelia Funke.
Ja.
Das war für Oettinger Audio.
Genau,
und das war 2000 wann?
Ich glaube 11 oder 12 oder sowas.
Also nach dem von dir genannten, ne?
Ja.
Ja, also sehr, sehr schön und auch, glaube ich, bis heute, darf ich das eigentlich sagen? Daher kennen wir uns nämlich.
Wir kennen, ja, natürlich kannst du
das
sagen.
Weil ich, ganz Eislauf-Mutti, habe meine Tochter an dich verkauft als Stimme.
Das war tatsächlich eine Entdeckung. Deine Tochter hat die Hauptrolle gespielt, Finja, bei Hände weg von Mississippi.
Daher kennen wir
Und dann
wir
haben wir gedacht, wir brauchen noch jemanden, der es nach unten runterzieht. Dann haben wir Fabian genommen. Nein!
Ich würde sagen, wir verstricken uns hier nicht, sondern wir hören hier gleich einfach mal das zweite Beispiel. Und jetzt brüllt ihr ich, wenn ihr es erkennt.
Okay. Ich muss mich halt auf meine Arbeit konzentrieren.
Ja, deine Arbeit.
Er fand meinen Job total langweilig. Die reine Zeitverschwendung und er hatte Lust, etwas darüber zu hören.
Der Russe von Nizza.
Da ist er.
Ja, das ist unser erstes Stück, was wir zusammen gemacht haben.
Ich hätte es jetzt per Ausschlussverfahren fast auch gesagt, aber ich dachte, ich lasse dir mal, damit es jetzt spannend wird,
damit
es dann
beim dritten geht um alles.
Ja, sonst hätte ich ja jetzt schon gewonnen.
Der Russe aus Nizza ist, glaube ich, sogar im Moment auch wieder in der ARD-Hörspieldatenbank zu hören, nebenbei bemerkt. Zwei Teile. Und da fand ich dich auch, ehrlich gesagt, sensationell. Also ich fand, du sprichst das echt gut. Müsst ihr euch anhören. Also es gibt ja jetzt ein bisschen Zeit über die Feiertage. Hier kommt der alles entscheidende dritte Ausschnitt. Ihr sagt lediglich ich.
Hören Sie, ich bin zu 40% Lehrer und zu 90% Vater. Aber nur noch zu 5% Partner. Höchstens.
Ist das gar nicht?
Das sind aber...
Mehr als 100%, ich weiß.
Bist du das?
Ich weiß, was es ist, aber du bist es gar nicht.
Nee, das ist ja auch egal. Das geht ja nicht. Aber ich kenne natürlich nur meine Texte.
Aber das habe ich völlig falsch.
Das ist alles okay. Was ist es denn? Was
da drauf steht. Das ist Sörensen.
Nur die Telefonnummer.
Ach, Sörensen macht Urlaub.
Aber was ist Sörensen? Also kennt man das?
Das war jetzt auch eine schöne Replik.
Ja, das ist sehr gute Reaktion.
Sörensen macht Urlaub.
Ja, aber ich würde es schon gerne mit Fabian teilen.
Aber nochmal ganz kurz, ihr könnt die ja zusammen abbrennen lassen.
Ach so, ist ja eine Kerze.
Ihr lasst die einfach gemeinsam abbrennen, macht es euch mal richtig schön plüschig, die Tage.
Wir finden bestimmt noch einen Moment,
sagen,
wo wir das als Publikum
jetzt verlosen. Darf ich sagen, dass auf der Kerze draufsteht Golden Gay Time?
Passt doch.
Okay.
Also Sörensen macht Urlaub, vielleicht auch noch mal ein Halbsatz dazu, ist vom vergangenen Jahr.
Genau, das ist. Wir machen einmal im Jahr machen wir ein neues Sörensen-Hörspiel, was immer auf dem Roman basiert, der dann gerade aktuell ist. Und letztes Jahr hatte Fabian eine wirklich ganz, ganz schöne Episodenhauptrolle. Da hast du einen KHK namens Mommsen gespielt, den jüngsten KHK Nordfrieslands.
Da ist er wieder.
Es ist halt der Jüngste, da ist er wieder. Aber ist halt akustisch, so ein Hörspiel.
Ja, na klar.
Ja, und das war wirklich. Das Schöne, das muss ich jetzt doch noch mal kurz sagen, das Schöne ist, wenn man mit Fabian arbeitet, ist, dass nicht nur, dass du das toll machst, sondern du bist ja gleichzeitig, obwohl du so konzentriert bist, bist du immer so gelassen und warmherzig bei dem, was du tust, dass du in so einem Ensemble eigentlich den ganzen Laden hochhebst. Und das meine ich jetzt nicht als Schleimerei, sondern das meine ich komplett ernst. Also man weiß, wenn man Fabian im Ensemble hat, dann weiß man, dass die Stimmung bei den Aufnahmen in diesem Team einfach gut sein wird. Und das ist ein Soft-Skill, den ich sehr mag.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke, aber ja, gut. Ja.
Wir werden jetzt noch einen Grund kennenlernen, warum wir alle Fabian Busch sehr mögen, und zwar, weil wir seinen Musikgeschmack teilen. Du hast dir einen Song gewünscht, nämlich Element of Crime mit Damals hinterm Mond. Warum?
Ach, ich habe das irgendwie tatsächlich, das war früher, habe ich Element of Crime hoch und runter gehört. Also wirklich, ich konnte mitsingen. Und dann habe ich das irgendwie komplett aus den Augen verloren. Und vor zwei, drei Wochen oder vor zwei, drei Monaten plötzlich poppte diese CD wieder auf. Also so eine CD, die man irgendwie einlegt und so ein ganzes Album hört, gibt's ja auch. Und dann merkte ich plötzlich, wie diese ganzen Erinnerungen hochkamen an meine Jugend und an diese... auch durch diesen Song an diese Zeit, die einfach irgendwie auch ein Stück weit vorbei ist. Auch diese Naivität, in der wir uns alle mal befunden haben in den 90ern, in der wir aufgewachsen sind und so behütet waren. Das ist irgendwie...
Werden wir jetzt alle einen Moment nostalgisch hier im schönen Wohnzimmer im Studio 1. Wir haben noch eine Menge zu spielen heute Abend. Und wir wollen ja uns überzeugen von euren, also auch interpretatorischen Fähigkeiten. Sven, du legst ja größten Wert darauf, dass du eigentlich besser in der Regie bist. Aber
das Einzige, was ich sozusagen mit meiner Stimme dann selber auch mache, ist meine eigenen Hörbücher einlesen, meine eigenen Texte. Aber ich bin natürlich kein Schauspieler. Ich schicke schon mal einfach nur die Entschuldigung vorneweg, wenn es jetzt gleich um das geht, was du gleich verraten wirst.
Genau. Sven ist ja ein Regisseur, ne? Der sagt hinter der Scheibe sowas wie... Fabian, ich langweile mich gerade zu Tode. Und es liegt nicht am Text.
Boah. Sowas habe ich nie gesagt. Sowas habe ich noch nie gesagt.
Doch, er sagt es natürlich sehr liebevoll. Und ich weiß genau, was er in dem Moment
das
meint.
Das sage ich höchstens zu meinem Toningenieur, dass du es nicht hörst. Aber das habe ich noch nie zu dir gesagt.
Nee, aber es gibt ja diese Momente, wo man beim Hörbuch einfach liest und liest. Und man muss sich das vorstellen. Man ist da 6-7 Stunden in so einem schalltoten Raum. Und natürlich steigt man irgendwann auch mal aus und denkt, Eier kaufen, Mehl, Milch. Und das sind genau die Momente, auf die...
Das stimmt, das hört man dann da draußen. Das stimmt.
Fabian,
er denkt nicht, was er sagt.
Wir haben uns ja kennengelernt, weil wir gemeinsam bei Berlin liest ein Buch, bei dieser Aktion, wo dann ganz Berlin ein Buch gelesen hat, in dem Fall nämlich Alina Bronskis Pi mal Daumen, gemeinsam durch die Bibliotheken getingelt
sind. Wo er Regie gemacht
hat. Da hat nämlich Sven Regie gemacht. Und da fand ich auch so interessant, dass du ja dieses Buch einer Erzählerin liest, du als männlicher Teilnehmer. Und ich mich wirklich auch gefragt habe, wie sieht dann wohl so eine Regiearbeit aus? Also setzt ihr euch dann gerade im Beispiel Pi mal Daumen gemeinsam hin und entwickelt dann ganz, ganz langatmig diese Figur? Oder bietest du eigentlich einfach nur was an, drei verschiedene Varianten und Sven sagt, ja, so, das geht in die richtige Richtung. Wie sieht so eine Regiearbeit dann aus?
Willst du das beantworten? Mir ist egal.
Also meiner, sag du?
Wir haben vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen.
Ja, wahrscheinlich.
Also es ist gar nicht so lang ausufernd. In der Regel ist es so, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Tage.
Ausufern,
wir unterhalten uns.
Tolles Wort, ja.
Wie bitte?
Ausufern finde ich ein schönes Wort.
Gut, dass du nicht eitel bist. Das gefällt mir sehr. Ich weiß ja ungefähr, wie Fabian Sachen angeht und er bringt ja auch immer schon was mit, weil er den Text halt gut vorbereitet hat. Und wir unterhalten uns dann natürlich schon vorher darüber, wie finden wir den Text, was glauben wir, was für eine Art von Interpretation erfordert das? Geht man da sehr in die Figuren? Bleibt man mehr beim Erzähler? Ist man sozusagen eher jemand, der von außen auf den Text guckt oder steigt man voll ein mit allem? Da unterhalten wir uns vorher drüber und dann fängt Fabian meistens an, Probe zu lesen und dann verhält man sich dazu und sagt, können wir.
Ist und so jetzt machen. In diesem ganz konkreten Ding, Fall, also habt ihr da lange gebraucht?
Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, man liest so, sich so rein und dann merkt man irgendwann, dass man eine Figur gefunden hat und dann liest man vielleicht auch sogar was vom Anfang nochmal, weil man irgendwie die Figur erst nach ein paar Stunden wirklich gefunden hat. Und dann ist es vor allem natürlich auch Svens Aufgabe, da einfach darauf zu achten, dass man diese Figur behält, weil das, man nimmt ja über 5-6 Tage auf und dann kann es schon sein, dass eine Figur, die am Anfang war und die am Ende wiederkommt, dass man die nicht mehr ganz präsent hat, wie jetzt die Stimmfärbung ist. Genau.
Man muss natürlich auch dazu sagen, Pi mal Daumen zum Beispiel war einfach ein richtig gutes Buch. Und richtig gute Bücher, die haben auch einen guten Rhythmus und das hilft dann natürlich, würde ich sagen, auch beim Interpretieren. Ne? Und mehr Arbeit hat man eigentlich auf meiner Seite der Scheibe immer, wenn die Bücher nicht so gut sind. Und wenn du merkst, es holpert und stolpert hier an allen Ecken und Enden und es ist ganz schlecht geschrieben von den Dialogen her und so. Wie macht man das jetzt, dass es lebendig wird? Das ist dann eigentlich eher so kompliziert, aber gerade hier Alina Bronski war ein ganz toller Text auch. Wobei Fabian wirklich das Glück hat, haben wir eben schon mal besprochen, dass er unheimlich viele gute Texte angeboten bekommt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er das gut macht. Einfach.
Ja, kann ich an dieser Stelle wirklich nur bestätigen. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz, was aus den letzten Monaten sollten wir unbedingt noch kennenlernen. Da hattest du, glaube ich, auch noch was geschickt. Ich ärgere mich zutiefst, das ist dieses Hörbuch dieses Menschen, der die alkoholkranke Mutter... Alex Schulmann.
Ja.
Das Buch heißt wie?
Das weiß ich gar nicht mehr. Weißt
Vergiss du's? Mich.
Vergiss mich,
Vergiss
genau.
Mich.
Vergiss mich.
Eine absolut
anrührende
Geschichte von einem, von einem Sohn, der eine alkoholkranke Mutter hat, die sich irgendwann über auch die Feiertage einschließt und totsaufen will. So kann man das ganz
ja, und es ist letztendlich, also wer noch eine Leseempfehlung für oder eine Hörempfehlung möchte, das ist wirklich tatsächlich toll, weil die Bücher von Alex Schulmann, wir haben jetzt nur das letzte Vergissmich gemacht, aber es gibt noch drei andere und für mich war dieses Vergissmich-Buch, das was jetzt als letztes hier in Deutschland erschienen ist, was aber eigentlich in Schweden als erstes erschienen ist, war für mich so das fehlende Puzzleteil, weil ich mich sehr intensiv mit Alex Schulmann und mit diesen Figuren, so diesem Kosmos beschäftigt habe und immer dachte, irgendwie, was ist mit dieser Mutter eigentlich, wieso erklärt er das nie? Er hat es erklärt und zwar gleich im ersten Buch, aber das haben wir jetzt
halt erst zu spät erst zum Schluss aufgenommen.
Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe, die er da, also es ist keine Reihe, sind alles eigenständige Romane, die auch eigenständig funktionieren, aber wenn man sie kennt, ist es großartig, das alles zusammen zu stricken.
Oh. Also wenn Sie noch,
Das tut alles so weh.
Wir merken uns trotzdem, Alex Schulmann, vergiss mich, wirklich ein tolles Hörbuch. Und jetzt geht's aber hier spielerisch voll in die Vollen.
Jetzt
und
kommt zwar, die Demütigung.
Okay. Habe ich einen Satz, der sich auf wirklich ganz unterschiedliche Weise interpretieren lässt. Der Satz heißt, ach so, das habe ich ja ganz anders verstanden. So klingt er neutral.
Ich muss den trotzdem gleich ablesen. Das reicht nicht, dass du den einmal sagst.
Ich kann mir sowas gar nicht merken.
Ja. Nee, den Satz habe ich hier für euch verschriftlich.
Ja.
Und jetzt bekommt ihr jeder, ich würde mal sagen, 4 Zettel. Und da drauf steht eine Art, wie ihr das gleich interpretieren sollt. In was für einer Laune, in was für einer Tonart. Das
Tonart, okay.
Ja, im Sinne von...
Bitte im C.
Ja. Achso, ich habe hier viel zu viele Zettel. Okay, wenn ihr, also ich würde sagen, ihr zieht jetzt einfach mal jeder 4 Zettel. So.
Okay.
So Schnipsel. Gibt's
einfach mal 8 rüber, genau. So, ich habe jetzt hier 4.
Sehr schön.
Wir nehmen auch 4.
Ja, hier sind sogar 4. Mensch, Glück ist geschickt.
Kann die lesen?
Nein. Die liegen jetzt verdeckt hier, da könntest du dich ja schon vorbereiten, das ist ja fies.
Da musst du jetzt einen anderen nehmen, das habe ich schon gelesen.
Was? Ja, das muss ich ja machen. Oder ziehst du von mir? Oder ich
nee, das wäre also Quatsch. Du musst ziehen, also du liest deine eigene... Achso,
er hat es gelesen.
Okay,
dann brauche ich einen neuen. Ja, was wäre es gewesen?
Wir lassen das Spiel und tauschen Zettel aus.
Das wäre so gut gewesen.
Hier ist es auch gut. Okay. Habt ihr noch den Satz, um den es geht?
Nee. Den haben wir hier liegen.
Der liegt da.
Sehr schön. Wer fängt an?
Kannst du ihn noch mal vorlesen, Gesa?
Okay, warte. Wo ist er? Er heißt... Ach so, das habe ich ja ganz anders verstanden.
Also du
so
fängst an. Du bist Schauspieler.
Nur kein Druck. Hm? So, okay.
Wir müssen jetzt raten, was das wohl für eine Laune ist, in der du diesen Satz liest.
Ach so, das habe ich ganz anders verstanden.
Auf Kokain.
Sag nochmal.
Ja, aber nah dran.
Nah dran.
Mach nochmal.
Also aufgewühlt.
Ja. Anderes Wort?
Anderes Wort. Ja. Aufgeregt.
Ja, richtig. Emotional.
Emotional? Was?
Ach so, das habe ich. Ich habe es ganz anders verstanden. Aber ich. Keine Ahnung, ich habe es ganz anders verstanden.
Ganz schön aufgeschmissen auf jeden Fall.
Also könnte man auch sagen, komplett überfordert.
Ach, überfordert.
Ja.
Das war ja das Wort, was ich gerade jetzt gesagt hätte als nächstes.
Ja, absolut.
Genau.
Überfordert.
Richtig, bravo.
Ja. Okay. Verstehe.
Ja.
Ja, okay. Ach so, das habe ich ja ganz anders verstanden.
Machst du es nochmal?
Und bitte.
Ach so, das habe ich ja ganz anders verstanden.
Tut mir leid, ich langweile mich gerade komplett. Das liegt nicht.
Ich habe es gerade schon gehört. Andere sind schneller als du. Ja.
Ich würde sagen genervt.
Ja. Genau da steht da.
Ja. Da steht nur genervt.
Da steht nur genervt.
Können wir das verifizieren? Ja. Wow.
Ich hab's verloren. Ja.
Aber toll, Sven. Ja. Ganz toll.
Hier kannst du noch was.
Ich sehe da eine Kometen.
Geht's gleich weiter
vor dir?
Kommt erst Musik.
Nee.
Kommt gleich Musik.
Ach so, das habe ich ganz anders verstanden.
Enttäuscht?
Ja.
Müde, enttäuscht.
Das habe ich ganz anders verstanden.
Gelangweilt?
Ja.
Gelangweilt?
Also.
Ja, okay.
Sehr schön.
Ja.
Kleiner Szenenapplaus?
Hm? Nein.
Mitleid, das ist Mitleid. Oh, das ist hart. Okay.
Das lässt schon viel Spiel raus.
Ich muss das machen. Ach so, das habe ich ja ganz anders verstanden.
Das klingt jetzt wie eine amerikanische Sitcom.
Ja, ich weiß. Ich bin Synchronsprecher.
Ja.
Nein, bin ich nicht, aber... Ach so, das habe ich ja ganz anders verstanden.
Angespannt.
Ja, schon.
Ja.
Ja. Ich habe schon vergessen, was es war. Warte. Also, ach so, das habe ich ja ganz anders verstanden.
Also falsch. Falsch
ja?
angespannt.
Falsch ist richtig, falsch ist richtig, aber...
Ich gebe mir linkisch. Mühe. Linkisch.
Willst du mal gucken?
Mhm. Linkisch?
Ah,
das ist privat. Linkisch.
Ach so. Aber
ach so, das habe ich ja ganz anders
nervös,
verstanden.
Nervös, angespannt, aber irgendwie so...
Ja, da kommst du nie drauf.
Nee, das ist super schwierig.
Schuldig?
Nochmal, was? Schuldig?
Nee. Soll ich mal auflösen? Und dann,
ja, das kann kein Mensch.
Freundlich, aber innerlich kochend.
Oh.
Wie würdest du das interpretieren?
Wie würdest, nee, du, das jetzt, wie würdest du das als Schauspieler machen?
Du als Schauspieler.
Ich würde es genau so machen.
Freundlich, ja, aber innerlich kochend.
Das ist wirklich gar nicht...
Mit
versuch
den
noch einmal.
Das ist 19. Das ist, ach so.
Verstehst
ganz
du?
Anders verstanden. Nein, ja,
eigentlich geht's.
Aber das lässt sich natürlich viel besser spielen, wenn man dabei ja. lächeln kann.
Ja.
Man, wir hören ja im Radio nur die Stimme. Das ist dann, das ist schwierig. Ne?
Das ist dann schwierig.
Das ist schwierig.
Jetzt mach mal was Gutes.
Wird ja oft aus dem Kontext dann auch klar in so einem Hörbuch.
Mhm.
Weil dann steht, sagte er...
Stimmt, sagte er ärgerlich.
Ach so, habe ich ganz anders verstanden.
Ist auch eine Spielart von genervt, oder?
Ja.
Kann ich mal
nochmal, nochmal. Mach
ja.
mal.
Ach so, das habe ich ganz anders verstanden.
Also...
Ah ja. Ja.
Ah. Es klingt auch ein bisschen.
Aber es ist auch
wie
nur eine Nuance.
Es ist eine Nuance.
Ja.
Okay. Also du bist nicht genervt, du bist.
Doch, genervt war schon.
Ja, aber
du darfst es nicht zeigen.
Aber ich darf es nicht
das
zeigen.
Ist vielleicht das ist, so
es war genervt, aber du darfst es nicht zeigen. Das ist ja genauso genau. kompliziert wie das andere.
Richtig,
ja, ja.
Das ist dann
ja.
immer so zwei Ebenen gleichzeitig.
Ja.
Sagte er genervt, wollte es aber nicht zeigen.
Ja,
das
genau.
macht es dann einfach.
Ja. Okay, einen habe ich hier, glaube ich, noch.
Einen hast du noch?
Ach so, das habe ich ja gar nicht verstanden.
Das ist Sven Stricker.
Ja.
Das stimmt, das steht das auf dem Zettel?
Stricker.
Nee, das ist, ich kann das gerne nochmal, wenn ich den Zettel nochmal wiederfinde, ja. Ach so, das habe ich ja gar nicht verstanden.
Das ist ja völlig übertrieben. Also ich
ja, meine, ja, ja, richtig.
Also
ja.
über, wie sagt man dann dazu, wenn jemand
das
so
gibt's doch gar nicht.
So überrascht.
Ja, überrascht.
Ja, ja super.
Ja, überrascht, aber positiv.
Ihr habt's voll drauf.
Ja. Ja.
Ich bin total beeindruckt.
Ja.
Ich finde, das ist noch einen kleinen Applaus wert, oder? Hervorragend.
Ich habe ja auch noch einen.
Ich habe einen verloren.
Nee, du hast ja... Nee.
Ich habe nämlich nur drei liegen. Muss mir noch mal einen geben, einen letzten. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Ja, ist gut.
Ach so, das habe ich ganz anders verstanden.
Beleidigt.
Ja.
Ja. Ja, das war super. Das war gut. Sag mal, ich drehe die immer wieder um und dann weiß ich nicht... Ach so. Das habe ich ganz anders... Nee. Ach so, das habe ich ganz anders verstanden.
Arrogant? Überheblich?
Ich habe es gehört. Was? Erleichtert.
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 Nächstes ja. Mal raten Sie mit.
Ja.
Das Publikum
genau.
ist super. Vielen, vielen,
vielen Dank.
Ihr wart gut.
Vielen
Dicken Dank. Applaus für euch zwei.
Das kann man auch an Weihnachten
das machen wir
mit der
auch,
Familie
spielen. Das machen wir jetzt auch privat,
ja.
oder?
Ja.
Das machen wir jetzt auch privat.
Und bei mir sind nach wie vor der Schauspieler und ja, man kann wirklich sagen, Hörspielvirtuose Fabian Busch und der Schriftsteller. In welcher Reihenfolge bist du eigentlich am liebsten vorgestellt? Schriftsteller an eins?
Ja,
Regisseur?
Mittlerweile schon.
Schon, ne?
Mittlerweile schon, ja.
Und eben wirklich doch vor allem auch Hörspiel- und Hörbuchregisseur Sven Stricker. Und ich habe euch ja beide gebeten, einen Lieblingssong mitzubringen. Mhm. Und bei dem hier, da gibt es eine gewisse Schnittmenge. Das ist nämlich ein Song von R.E.M. und ihr mögt beide R.E.M. ausgesprochen gern.
Ja, genau. Ich fange einfach mal damit an. Es gibt ja so Bands, die du im Leben hast oder Musik, die du hast, die für dich verändernd ist. Und als ich 16 war, da habe ich R.E.M. entdeckt. Das war 1986 mit ihrem Album Life Switch Pageant. Und die haben mich damals komplett von der Kindermusik weggeholt. Ja, und das beste Album von denen, finde ich, ist Automatic for the People. Und der beste Song auf dem besten Album, finde ich, ist halt Find the River. Und somit ist es mein Lieblingslied. Und es passt auch gut in die weihnachtliche Zeit. Und deswegen hatte ich mir das ausgesucht.
Das spielen wir jetzt einfach. R.E.M., Find the River.
Radio 1. Das schöne Wohnzimmer. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Und da habe ich nach wie vor bei mir Fabian Busch und Sven Stricker, wirkliche Vollprofis, was das Sprechen betrifft. Und deswegen liegt die Latte jetzt auch nicht so ganz niedrig, möchte ich sagen. Ich habe mir da nämlich noch was ganz Besonderes ausgedacht. Ein klitzekleines Live-Hörspiel für uns drei. Tatsächlich, wenn Sie auch mal überlegen, vielleicht jetzt auch in Feiertagen gemeinsam so Hörspiele oder kleine Theateraufführungen zu machen, das ist gar nicht so schwierig. Es gibt inzwischen diverse Verlage, bei denen man wirklich genau angeben kann, wir sind so und so viele Leute, das sollen so und so viele Minuten dauern. Und dann kriegt man so ein Portfolio ausgespuckt von Inhalten und kann da immer mal jeweils so reinlesen. Und wenn einem was gefällt, kriegt man die volle Version für gar nicht so viel Geld. Und ich finde, es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben jetzt hier vor uns liegen Der letzte Bankräuber. Und ihr seht das jetzt zum allerersten Mal, diesen Text. Das ist eine kleine, ich denke mal maximal 7 Minuten lange Geschichte, eine Szene, die spielt in einer Bank. Die Rollen habe ich, ja, ich möchte sagen, intuitiv aufgeteilt. Fabian ist der Bankräuber.
Es ist halt bayerisch.
Es ist leider bayerisch.
Aber das können wir ja ignorieren vielleicht.
Ich würde auch sagen, wir ignorieren das.
Wir können auf Berlinerisch auch. Oder
du kannst als Bankräuber kannst du sprechen, wie du willst.
Wir können das Publikum, so Impro-Theater-mäßig, das Publikum ruft rein, in welchem Dialekt es sein soll.
Okay, also was ist Fabian?
Fies! Gemein.
Plattdeutsch. Ja, also Nordisch könnte höchstens. Nee, ich kann Plattdeutsch nicht mehr, aber Nordisch kann ich noch.
Okay, dann sollen wir sagen, Sven ist Norddeutsch.
Ja, Moment mal. Ja? Okay, ich kann das probieren.
Okay. Fabian?
Und du?
Ja, was bin ich?
Machst du mit?
Ja, ich mach Gegenwart. Natürlich. Ja, aber ich kann leider keinen Dialekt.
Gesa ist die Angestellte.
Was soll ich denn machen für Dialekt? Schweizerdeutsch. Hoffnungsloser Fall. Schweizerdeutsch, keine Chance. Oh, kann ich auch nicht. Du kannst Sächsisch.
Willst du Berlinerisch machen?
Dann versuche ich Berlinerisch, aber das ist lausig. Na gut. Was? Schwaben? Ich versuche mal Berlinerisch. Entschuldigung. Okay. Du bist also der Bankräuber. Du bist Filialleiter, Sven.
Selbstverständlich. Habe ich eine Krawatte? Das ist für mich wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Ich die Rolle anlege.
Natürlich.
Okay.
Selbstverständlich.
Ich bin 23.
Du bist
20. Wieder mal. Wo steht das denn?
Ich bin vorne auf dem Tisch. Filialleiter sind im Bayern 20?
Nein, das sind
20?
Die Einsätze. Das so, ist die das Anzahl der Einsätze.
Achso, weil du bist nämlich 12 laut meiner Rechnung.
Ja, ich habe mir extra die Sprecherrolle mit den wenigsten Einsätzen besorgt.
Man lernt ja dazu. Okay,
es geht los. Ich weiß gar nicht, du hast gesagt, eine Kleinigkeit noch. Du kannst eigentlich auch super gut Geräusche selbst machen, aber wir haben so ein paar Geräusche jetzt doch vom Band, wenn es gut läuft.
Sehr
du kannst sogar Wassertropfen machen. Das muss ich noch mal kurz vormachen.
Pass auf. Ja, da muss man ziemlich lockere Backen haben. Also ich meine, Wangen
okay,
in dem Fall.
Es geht los. Sie imaginieren sich jetzt gemeinsam mit uns in eine Bankfiliale.
Was ist das? Achso,
du kommst auf dem Pferd?
Ich stürme herein mit einer Pistole. Also das Setting, der stürmt rein mit einer Pistole und sagt, das ist ein Überfall.
Ein was?
Überfall, wie Überfall.
Chef, da ist wer wegen einem Überfall.
Er soll bitte einen Augenblick warten, ich komme gleich.
Wenn Sie vielleicht mal kurz Platz nehmen wollen.
Das Einzige, was ich nehmen will, ist Geld.
Haben Sie ein Konto bei uns?
Sie, Fräulein, ich bin Bankräuber.
Echt? Sowas gibt's?
Nur mehr selten. Leider sind wir eine aussterbende Spezies. Gestatten? Dinosaurier.
Moment, wie war das?
Dinosaurier.
Okay, in unserer Kundenkarte, ich finde sie nicht. Herr Saurier?
Wunderschönen guten Tag. Was können wir für Sie tun?
Ich bin Bankräuber. Was tut man für einen Bankräuber? Ihn zum Kaffee einladen oder was?
Schwarz oder mit Zucker?
Sie spielen mit einem Leben, Fräulein. Nämlich dem Ihrigen.
Ja, schon gut. Wissen Sie, Bankraub ist vollkommen passé. Die jungen Kolleginnen können das gar nicht mehr. Ich meine, wer überfällt denn heute noch eine Bank?
Ich! Seit 30 Jahren.
Ja, es gibt immer Es gibt immer weniger Bankfilialen. Die Kunden erledigen alles elektronisch, nicht mehr am Schalter. Und dann kommt einer wie Sie daher. Wo uns vielleicht Ihre Beute noch in alter Währung.
Reden Sie mal nicht so despektierlich von einem traditionellen Handwerk.
Allein Ihre Aufmachung. Eine Clownmaske. Ich bitte Sie, wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn, dann können Sie es höchstens mit einer Corona-Maske daherkommen. Aber die ist zum Glück auch aus der Mode.
Aber die Überwachungskamera dort?
Ja, die schalten wir nur mehr ein, wenn am Weltspartag die Omas mit ihren Enkeln kommen. Die freuen sich über das Foto.
Oh, mir reicht's. Herr mit der Kohle, aber nur Scheine und kein Alarmpaket. Hier, da rein, da ins, hier ins Sackel, los.
Ist das aus Jute?
Keine Ahnung, ich verwende es seit über 30 Jahren für Überfälle.
Sehen Sie, Frau Kollegin, Wiederverwertung, das lobe ich mir, das ist ökologisches Handeln. Aber erkennen Sie eigentlich unseren Ökofonds, das Anlageformat für den Kunden mit Umweltbewusstsein?
Oder möchten Sie Mitglied werden im Verein Ein Herz für Tiere?
Ich glaube, ich schieße jetzt.
Hören Sie auf, das ist doch alles altmodisch. Im Computerzeitalter gibt es doch ganz andere kriminelle Möglichkeiten.
Ich bin ein kleiner Bankräuber, kein Manager.
Man hört Polizeisirenen. Oh. Na also, der Alarmknopf funktioniert ja noch.
Moment mal, haben Sie die Polizei verständigt oder was hier?
Na, Essen auf Rädern werden wir anrufen, gell, Frau Kollegin?
Geil, ich habe nicht gewusst, dass wir so einen Alarmknopf haben.
Gut, und dann nehme ich es jetzt als Geiseln, Sie.
In welchem alten Film haben Sie das denn gesehen? Hitchcock oder Edgar Wallace?
Wie schreibt man nochmal Geisel? Mit scharfem S?
Also, werter Herr Bankräuber, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass eine sogenannte Geiselnahme nicht so ohne weiteres möglich ist. Dafür gibt es genaue Vorschriften.
Ja, das hätte mich auch gewundert.
Für die Geiselnahme gilt der 8-Stunden-Tag. Allerdings sind auch bis zu 12 Stunden möglich. Aber nur freiwillig, wenn die Geiseln zustimmen. Zu jeder vollen Stunde muss eine Pause sein, damit die Geiseln auf die Toilette können. In den Räumen der Geiselnahme herrscht Rauchverbot. Geiselnahmen sind nur erlaubt bei einer Mindestbeute von 500.000 Euro.
Wieso eine Mindestbeute 500.000 Euro?
Ja, damit es dafür steht. Was? Damit es dafür steht? Damit es dafür steht. Damit es dafür steht. Eine Geiselnahme ist kein Kindergeburtstag.
Ja, bitte sehr, dann verlange ich 500.000 Euro und ein Fluchtfahrzeug.
Wir haben ein Elektroauto. Da kommen Sie schätzungsweise 300 Kilometer weit.
Ja, und dann?
Ja, dann müssen Sie das Auto wieder aufladen. Das dauert so ungefähr 5 Stunden.
Was mache ich denn in der Zeit?
Dann setzen Sie in die Tankstelle und tun's Fernsehen. Vielleicht bringen die schon ihr Fahndungsfoto, dann können Sie ihre Kinder anrufen. Der Papa ist im Fernsehen.
Ich pfeife auf Ihr Fluchtfahrzeug. Her mit den 500.000 Euro, zackig.
Ja, im Prinzip gern, nur ist da noch eine Kleinigkeit. Na, Frau Kollegin, erklären Sie es ihm.
Also wenn jemand einen Bargeldbetrag über 20.000 Euro benötigt, muss er den Bedarf 2 Tage vorher anmelden.
Bankräuber lässt die Pistole sinken, bekommt einen Weinkrampf.
Tja, wer es heutzutage mit einer Bank zu tun hat, der braucht halt gute Nerven. Kann man sagen,
es ist ja ein großartiger Text.
Der Sketch ist fantastisch. Ja. Kann man sagen, da steht nämlich hier drauf, der hat 9,99 € gekostet.
Das ist das Geld wert, oder?
Ja, absolut.
Vielen Dank. Und wir haben ja jetzt auch schon den erfreulichen Teil weitestgehend abgehakt. Wenn wir jetzt nochmal so gucken auf das nächste Jahr.
Jetzt ziehen wir die Stimmung runter.
Auf die nächsten Jahre. Da würde mich natürlich wirklich total interessieren, wie ihr auch vielleicht möglicherweise beruflich da so hinguckt, wo ja alle orakeln, dass die künstliche Intelligenz alles verändern wird. Also ich glaube, die erste, die ich kenne aus meinem Bekanntenkreis, die wirklich gesagt hat, ich mache eine Umschulung, war eine Grafikerin. Die trifft es, glaube ich, extra hart, aber dann auf Platz 2 sind ja auch relativ bald Sprecher, oder?
Ich befürchte, ja.
Ja, und das ist nicht mal weit hergeholt. Also ich hatte jetzt öfter schon mal auch das Vergnügen, und das meine ich jetzt unironisch, auf einem Panel zum Beispiel sitzen zu dürfen, wo es um die Zukunft ging hinsichtlich KI. Und da saßen meistens auch Zukunftsforscher dabei oder KI-Forscher dabei. Und danach möchte man eigentlich den Beruf wechseln. Ja, bei Fabian ist es ja noch so, dass du nicht nur Stimme bist, sondern auch ganz viel Gesicht. Also du drehst halt auch viel und bist da nicht so leicht zu ersetzen. Und die Zwischenstände, die wir im Moment haben, die klingen alle noch furchtbar. Die klingen zwar schon annähernd perfekt, aber noch unbeseelt. Ja, aber wir sind ja auch noch lange nicht am Ende der Entwicklung.
Und so schnell, wie das in den vergangenen Monaten vorangeschritten ist, hat man ja auch den Eindruck, das wird alles nicht mehr so ewig dauern,
und bis
die wirklich genau so klingen wie du und ich.
Ja, ja, und das hört man ja schon, wenn man jetzt zum Beispiel mit ChatGPT spricht, dann sind da mittlerweile schon menschliche Fehler eingebaut. Das heißt, dann zögert diese Computerstimme an manchen Stellen
oder
scheint zu überlegen oder hat so ein, wenn du meinst, dann ist es vielleicht so und so. Aber ich glaube, du hast da recht. Und so, wo man so denkt, ja, ich spreche wirklich mit einem Menschen. Ja, also das ist ja das, was suggeriert werden soll. Und es ist in der Tat nicht mehr lange hin, dass man für eine Aufnahme mit Fabian Busch nicht mehr unbedingt braucht. Außer halt ganz auf einer Ebene, die ich hoffe, die nie verloren gehen wird, nämlich auf der Ebene der unmittelbaren Kommunikation zwischen einem Menschen und einem anderen Menschen, der es hört. Also dass diese emotionale Ebene, dieses kleine Extra, was nur der Mensch geben kann, hoffe ich, dass das uns allen noch wichtig genug ist, dass wir das erhalten wollen.
Und das ist ja auch der einzige Vorteil, den das lineare Radio dieser Tage noch hat,
ja,
über Podcasts, dass sie genau hören, jetzt gerät wieder ins Stottern, jetzt passiert wieder die und jene Panne.
Aber das wollen wir ja
dann
bitte auch
hören.
Plötzlich.
Und das ist dann wirklich der bekannte USP, der Punkt, der uns dann einzigartig macht, nachdem sich die Leute vielleicht auch nochmal extra mehr sehnen, wenn alles andere aus der Retorte stammt.
Ne? Für Autoren, Entschuldigung, ich sage es nochmal ganz kurz, für auch Schriftsteller ist das Problem das gleiche. Also es ist auch kein Ding, nicht mehr lange hin. Die KI wird überall gefüttert mit unseren Arbeiten. Niemand hat danach gefragt. Also niemand hat das vergütet. Ja? Und es ist aber auch, irgendwann stellt man sich seinen eigenen Daniel Kehlmann-Roman abends vorm Schlafengehen schnell zusammen. Und dann liest man den auf einen persönlich zugeschnitten. Und auch da ist es so, dass Autoren irgendwann unter Umständen nicht mehr gebraucht werden. Im Moment ist die KI noch nicht ganz so weit. Im Moment liest man das und merkt sofort, boah, da ist kein Gefühl für Rhythmus, kein Gefühl für Sprache, keine wirkliche Emotion. Da sind nur Wörter aneinander geklatscht. Aber das ist ja auch nur ein Zwischenstand. Das heißt, wir müssen uns als Autoren sichtbar machen. Wir müssen Kontakt zum Publikum haben. Genauso wie natürlich auch Schauspieler. Ich möchte gerne, dass da ein Mensch was kreiert, für mich, an dem ich Anteil haben kann. Und ich hoffe, dass es immer noch genügend Menschen gibt, denen das wert ist. Ja, und die nicht nur sagen, nee, ist billig, wenn ich das anders mache. Ja, also es ist die einzige Hoffnung, die wir haben können für die Zukunft.
Und Fabian, hast du schon auch von Fällen gehört oder das möglicherweise auch im Kollegenkreis erlebt, dass Sprecherinnen, Sprecher ihre Stimme richtig gehend hergeben, lizenzieren lassen für KI-Anwendungen?
Ich weiß nicht, kann man das?
Ja, das kann man. Das passiert auch.
Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, man muss halt bedenken, dass, wenn Sven jetzt gerade sagt, das ist natürlich, kann man das immer noch unterscheiden. Man sieht kein Gefühl für Rhythmus, kein Gefühl für Sprache. Es gibt aber so viel mehr Literatur, die einfach kein Gefühl für Rhythmus und Sprache hat. Also die Trivialliteratur, die ja auch eingesprochen werden muss. Ja? Und das sind natürlich auch Sprecher, die davon leben, die solche Literatur einsprechen. Und da sehe ich halt echt schwarz. Das ist irgendwie, es ist schlimm. Und ich glaube, wir können den Zug leider nicht mehr aufhalten. Das Einzige, was ich hoffe, was getan wird, ist, dass es kenntlich gemacht wird, dass wir unterscheiden können, was ist wahr und was ist falsch. Und ich glaube, dass so Sachen wie das Theater einen riesen Zulauf bekommen werden. Da bin ich überzeugt davon, weil das der einzige oder wenn er der wenigen Orte ist, wo man sicher sein kann, dass da wahre Kunst auf der Bühne entsteht.
Dasselbe gilt ja auch für Musik, ne? Live-Konzerte.
Ja, und das gilt auch tatsächlich, das kann ich das hinzufügen darf. Ich merke, dass zum Beispiel die Lesungen, die ich mache mit den Büchern, immer besser besucht werden. Also das betrifft aber nicht nur mich, das betrifft fast sehr viele Autoren, weil die Leute dann trotzdem als Gegenreaktion zu der immer größeren Entfremdung durch die Digitalisierung eben doch Kontakt zu Menschen haben wollen und sehen wollen, wer ist das eigentlich und wer macht das und so. Und das ist das, was mir dann wiederum Hoffnung macht bei der ganzen Sache.
Und am Ende sind es genau solche Abende wie dieser hier heute im Studio 1 im Bikini Berlin. Es ist nicht nur so, dass man, glaube ich, am Radio hört, wie anders die Stimmung ist, wenn echte Leute miteinander sprechen. Es ist auch für uns nochmal was ganz Besonderes, mit Ihnen hier vor Publikum überhaupt sprechen zu dürfen. Das alles hört man, das alles schwingt mit und das alles ist, glaube ich, noch weit davon entfernt, dass man das in irgendeiner Weise digital erzeugen kann.
Das hätte es man nicht schöner sagen können. Das ist so. Ja.
In diesem Sinne, ich wünsche uns und Ihnen einen ganz schönen Restabend. Kommen Sie gut durch diese mitunter ja doch sehr wüsten Zeiten. Es war toll, dass ihr da wart. Fabian Busch und Sven Stricker waren meine Gäste. Alles Liebe für Sie. Ahoi.
Radio 1. Nur für Erwachsene.